Immersiv, der Podcast für Virtual Reality, Augmented Reality und 360 Grad mit Tim und Matze.
Moin, hier sind wir wieder. Hier ist Matze und da ist
Tim
mit unserem Podcast rund um die Themen Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality, 360 Grad Videos. Habe ich was vergessen? Nee, alles drin.
Oh, da kommen noch ein paar heute.
Und so langsam werden wir erwachsen. Ihr habt es gehört, wir haben einen mittlerweile professionellen Sprecher für unser Intro. Lieben Dank an Joschi Peters, toller Schauspieler, der uns für ganz viele Filmproduktionen seine Stimme leiht. Und er war letzte Woche hier und da haben wir gesagt, Joschi, wir brauchen einen endlich vernünftigen Sprecher, nachdem wir das irgendwie semi-professionell selber gemacht haben. Jetzt haben wir ihn. Also Joschi, vielen Dank. Genauso großen Dank geht an ganz viele andere Menschen, die sich bei uns gemeldet haben, die offenbar, Tim, ich weiß nicht warum, aber unseren Podcast irgendwie ganz nett finden und den tatsächlich hören. Das ist ganz, wir haben irgendwie viele Mails bekommen und über Facebook viele, viele Nachrichten. Also danke dafür, das macht Mut, ermuntert und wir machen weiter, ne?
Ja, auf jeden Fall. Die Kommentare sind sowieso immer sehr wichtig für uns. Deswegen werden wir jetzt auch hoffentlich bald mit unserer neuen Webseite online sein und auch Kommentarfunktionen haben und so. Mhm. Wann und wo das dann stattfinden wird, das sagen wir dann, sobald es dann auch tatsächlich in der finalen Form online ist. Und dann hoffen wir auch, viele Resonanzen zu bekommen, denn nur so können wir uns auch dann quasi weiterentwickeln, indem wir gute Feedbacks bekommen oder auch schlechte Feedbacks, je nachdem.
Genau, und man muss Kritik dann auch ernst nehmen, damit können wir umgehen. Insofern also immer mal her damit. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir starten das Thema der heutigen Podcast-Ausgabe unseres Podcasts Immersiv. Haben wir übertitelt mit immersive Medien in Ausstellungen und Museen. Das Tolle ist ja, dass wir dadurch, dass wir den Podcast Immersiv genannt haben, also wirklich eine große Bandbreite haben, ja, an immersiven Medien, also nicht nur Virtual Reality oder Augmented Reality, was eigentlich unsere Kernkompetenz ist, sondern viel, viel mehr Auswahl haben. Und deswegen wollen wir uns in dieser Ausgabe mit dem Thema beschäftigen, welche immersiven Medien spielen denn ganz konkret in Museen weltweit und in Ausstellungen eine Rolle? Welche Rolle können sie spielen? Welche Perspektiven bieten sie? Denn Tim, du hast dich in letzter Zeit ganz, ganz intensiv damit beschäftigt, weil wir eine Kundenanfrage hatten, ne? Dadurch kam das Ganze.
Ganz genau. Ich kann über das Projekt leider noch nicht so viel sagen. Also könnte ich, darf ich aber nicht.
Aber wir können nachher so einen kleinen Ausblick geben, was wir da machen.
Ja, okay. Genau. Also es geht schon, ich kann ein bisschen was um die Rahmengeschichten, aber nicht über den Inhalt erzählen. So. Mhm. Das Entscheidende ist, dass es hier darum geht, in einer Ausstellung, in einer größeren Installation eine große Vielzahl von unterschiedlichen immersiven Medien zu verwenden. Es geht halt darum, dass quasi ein Besucher, der da durchgeht, halt ständig wieder einen Medienwechsel miterlebt und dadurch auch immer am Ball gehalten wird. Also deswegen habe ich dann auch alles, was es zurzeit schon auf dem Markt gibt und auch schon benutzt wird, recherchiert und wo es benutzt wird. Also wir reden über Hologramme, über Augmented Reality, über Virtual Reality, über Kuppelprojektionen alle möglichen Formen, die man da halt dann von verwenden kann. Und das ist so spannend, was es schon mittlerweile auf der Welt gibt. Ich denke, dass es eine ganze Podcast-Sendung wird.
Okay, deswegen machen wir eine Reise rund um die Welt. Also wenn wir von immersiven Medien oder Virtual Reality reden, haben die meisten eben Gaming oder Entertainment oder Bildung auf dem Zettel, aber das Thema Museen und Ausstellungen eben noch nicht. Und ich denke, das ist ein spannender Markt, wo aber die Welt sozusagen gerade erst am Anfang steht. Also du hast dich mit dem deutschen Markt beschäftigt, aber ich glaube, international gibt es schon viel, viel mehr. Vielleicht nennst du einmal ein paar konkrete Beispiele.
Ja, also zum Beispiel eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass in letzter Zeit, echt in den letzten Monaten und Jahren, viele etablierte Ausstellungen halt digital erweitert haben. Also zum Beispiel, ich war jetzt schon häufiger in Barcelona. Mhm. Besuche ich jedes Mal, wenn ich da bin, die Gaudí-Häuser, weil ich ein ganz großer Fan von Gaudí bin. Und da habe ich jetzt festgestellt, dass es da mittlerweile Augmented Reality Erweiterungen gibt. Und die waren vor, weiß nicht, 4 Jahren oder als ich das letzte Mal da war, waren sie noch nicht da. Also das ist zum Beispiel so, wenn man da sein Smartphone zückt und die App entsprechend installiert hat, dann kann man sich durch das Smartphone dann das Haus angucken und sehen, wie es zum Beispiel eingerichtet aussehen würde. Bestimmte Elemente fangen an zu leben. Also zum Beispiel hat ja ganz viele Objekte benutzt. Der Gaudí hat Objekte benutzt aus der echten Welt und die dann halt dort architektonisch eingebaut. Zum Beispiel die Lampen an der Decke. Die sehen aus wie ein Schildkrötenpanzer und wenn ich dann jetzt mein Smartphone davor halte, dann fängt an, diese Lampe plötzlich zu leben und dann entsteht daraus eine echte Schildkröte und die fängt dann an, durch den Raum zu schweben oder so. Oder es gibt eine Stelle, da ist so eine Sitzgruppe in die Wand reingelassen und diese Sitzgruppe sieht aus wie so ein großer Pilz. Und wenn ich da mein Smartphone drauf halte, dann sehe ich diesen Pilz, der sozusagen die Vorlage dafür war. Und dann, wenn ich dann das Smartphone schüttel, dann fängt dieser Pilz an so zu explodieren und so in Staub aufzugehen und so.
Aber das heißt, also in dem Fall spielt die Augmented Reality-Anwendung eine Rolle innerhalb der Ausstellung.
Genau.
Und es gibt aber auch andere Beispiele. Wir haben darüber gesprochen. Neulich waren wir beim Workshop hier von den lieben Freunden von Denkwerk aus Köln. Nochmal vielen Dank für die tolle Einladung. Und die haben eine Augmented Reality-Anwendung vom Richard Wallraff Museum aus Köln vorgestellt, die sie selber programmiert haben und umgesetzt haben. Und da ging es aber eher darum, dass man versucht, über Augmented Reality-Anwendungen die Leute ins Museum zu holen. Das heißt, es gab in Köln Plakataktionen über Gesichtserkennung und Objekt-Tracking sozusagen, konntest du deine Augmented Reality-App auf deinem Smartphone aktivieren und hast dann in der Stadt sozusagen Kunst erlebbar gemacht auf deinem Mobile Device, aber mit dem Ziel, die Leute ins Museum zu holen. Aber das, was du, wo du dich jetzt in den letzten Wochen mit beschäftigt hast, ist, wenn die Leute schon da sind im Museum oder in der Ausstellung, wie kann man es dann ergänzen und erweitern? Oder grundsätzlich würdest du sagen, sind beide Wege eigentlich interessant?
Also beide Wege sind natürlich interessant, weil man sie auch miteinander verbinden kann. Also die App, die du gerade beschrieben hattest, die kannst du sozusagen außen überall in der Welt benutzen, aber du brauchst ja immer noch Tracker dafür. Also zum Beispiel ist es ein Plakat von der Ausstellung oder irgendwelche anderen Sachen, wie die damit verbunden sind, wie zum Beispiel ein Flyer oder ein Prospekt oder so. Du kannst aber die Anwendung genauso auch im Museum benutzen. Also es ist ja quasi nur ein Werbegag, der außen auch funktioniert, aber eigentlich ist es ja viel interessanter, dann mit dem Smartphone in die Ausstellung zu gehen und sich das dann dort anzugucken, was dann dort erweitert wird.
Okay, also im Idealfall beides. Also erstmal hole ich die Leute über AR- oder VR-Anwendung rein ins Museum und bringe die Kunst, trage sie raus in die Welt. Und wenn sie dann im Museum oder in der Ausstellung sind, dann gibt es ja deutlichen Mehrwert. Warum eigentlich oder wodurch entsteht eigentlich dieser Mehrwert, wenn man plötzlich jetzt in den Ausstellungen diese digitalen Medien einsetzt?
Naja, man kann ja Dinge zeigen, die du mit Ausstellungsmöglichkeiten sonst nicht zeigen kannst. Also üblicherweise sind es Installationen, Exponate oder so, die sind halt an die echte Welt gebunden. So. Also ein Beispiel, in den USA gibt es ein Museum, wo ein Schiffswrack ausgestellt wird.
Okay.
Und das wird zurzeit entwickelt, ist noch nicht veröffentlicht, aber es gibt ja schon erste Presseberichte drüber. Die Besucher werden dann, wenn es wahrscheinlich nächstes Jahr dann fertig ist, sich eine HoloLens aufsetzen können. Und dann können sie sich dieses Schiffswrack, was dort ausgestellt ist, anschauen. Und in der HoloLens werden die fehlenden Teile rekonstruiert und eingeblendet. Also ich setze die HoloLens ab oder schalte sie aus und dann sehe ich das Holz so, wie es dort ist. Und wenn ich die HoloLens einschalte, dann sehe ich das Schiff sozusagen vollständig, wie es mal früher ausgesehen hat. Alles, was fehlt, ist ergänzt. Das kannst du ja sonst mit dem Exponat gar nicht machen.
Was sind da bei der technischen Umsetzung eines solchen, in dem Fall AR-Projektes, so die großen Herausforderungen? Womit muss man sich dann ganz intensiv beschäftigen? Also sei es in der Planung des Projektes, als auch in der konkreten und tatsächlichen Umsetzung dann?
Ich würde zurzeit sagen, ist es noch die technische Hürde von den Abspielgeräten, die sozusagen der limitierende Faktor sind. Also zum Beispiel, oder beziehungsweise der Preis. Also die HoloLens die von Microsoft funktioniert extrem gut. Die kann man für sowas auch benutzen, hat aber auch echt einen stolzen Preis. Also die Consumer-Variante kostet knapp über $5,000. Die Entwickler-Variante kostet 3.000 oder 3.500 Dollar. Es ist schon relativ viel Geld. Wenn man das dann halt einem Massenmarkt zugänglich machen möchte, dann ist das schon auch eine Investition.
Und wir hatten ja neulich ein Treffen mit Microsoft, da wurde uns die HoloLens ja präsentiert. Und das war ganz interessant. So am Rande wurde gesagt, ja, die 5.000 Dollar für die HoloLens sind eigentlich viel zu günstig. Weil ich glaube, Microsoft irgendwie, ich habe die Zahl jetzt nicht richtig auf dem Zettel, aber ich glaube, bummelig über 1 Milliarde in die ganze Entwicklung reingesteckt hat. Aber wäre eben ein schlechtes Signal an den Markt, wenn man sagt, eine Consumer-Brille, die HoloLens müsste eigentlich mit irgendwie, ich glaube, 12.000 oder 13.000 US-Dollar verkauft werden. Aber mit dem Preis kann es eben nicht so wirklich an den Markt gehen. Deswegen irgendwie zwischen 3.500 und 5.000 Dollar. Ne?
Genau. Ja, und wenn man da halt einen echten Mehrwert hat, zum Beispiel, dass man diese Brillen vermieten kann in so einer Ausstellung, so wie man es auch mit Audio-Guides macht, für ein paar Euro mehr, kriegt man dann halt dieses zusätzliche Erlebnis, dann ist das auch ein Geschäftsmodell, mit dem man halt rechnen kann. Mhm. Es gibt aber natürlich noch andere Möglichkeiten, und das ist über Smartphones und Tablets zu arbeiten. Das ist zurzeit relativ häufig benutzt.
Ja.
Zum Beispiel gibt es in den USA ein Museum, ich muss den Namen gleich nochmal raussuchen, das ist ein Museum, wo sie ganz viele Knochen und Skelette und so ausstellen aus historischen Zeiten und auch von aktuellen Tieren. Und das ist letztendlich eigentlich nur ein Vitrinenmuseum. Also du gehst von einem Schaufenster zum anderen.
So, aber wir haben uns ja den Clip gestern irgendwie angeguckt in Vorbereitung auf den heutigen Podcast. Und wenn man so durch die Ausstellung geht, mörderlangweilig ist übertrieben, aber schon lang und weilig, du siehst halt irgendwelche Tiere oder alte Knochen. Fische, so Knochen, irgendwie Bones, die da durch die Gegend eiern. War jetzt nicht so richtig spannend, aber wenn ich eben mit der App ausgestattet bin und eine AR-Anwendung starte, plötzlich bin ich in einer komplett anderen Welt und in einer anderen Dimension. Und das wiederum wird ja auch die Frage beantworten, warum macht es Sinn, Ausstellungen digital zu erweitern?
Ne? Genau, denn in dem Fall werden jetzt technisch gesehen die Skelette, die dort ausgestellt sind, als Tracker benutzt. Und wenn ich jetzt mein Smartphone, mein Bring-Your-Own-Device, also ich benutze wirklich mein Gerät, was ich selbst von zu Hause mitgebracht habe, installiere die App. Und mein Smartphone erkennt jetzt das Skelett, was direkt vor mir ist, und blendet über diesem Skelett jetzt das echte Tier ein. Mhm. Das heißt, ich kann mich ja auch so vor der Vitrine nach links und rechts bewegen und sozusagen mehr oder weniger um das Exponat herum bewegen. Und entsprechend kriege ich auch einen dreidimensionalen Eindruck dann von dem Tier, wie es mal in echt ausgesehen hat. Und das bewegt sich teilweise. Also ich kann sehen, wie sich die Knochen bewegen, wie die Bewegungsabläufe sind von zum Beispiel einer Fledermaus oder so oder von einem Fisch, und das halt sehr, sehr detailliert, und habe immer das Original sozusagen dahinter gelegt.
Okay, das heißt AR-Anwendung innerhalb einer Ausstellung eines Museums, da können wir jetzt erstmal einen Haken machen?
Es geht ja noch weiter, und zwar mittlerweile gibt es Museen, die sich nur noch darauf spezialisieren. Und zwar in Singapur gibt es ein Museum, das ist mit großem Einsatz von Google mitentwickelt worden, und zwar das nennt sich Into the Wild, die Ausstellung. Und da kann man den Dschungel erforschen. Aber es gibt eigentlich so gut wie keine Exponate oder nur sehr wenig Exponate dort. Es ist eher so mit Malereien auf den Wänden gearbeitet worden. Aber jeder Besucher bekommt ein Smartphone in die Hand. Die Smartphones sind dann auch so in einem Rahmen eingebunden, sodass sie nicht kaputt gehen, wenn sie runterfallen, und dass man sie schön mit zwei Händen gut so mit zu
Griffen festhalten kann. Okay, aber das heißt, ich bringe nicht mein eigenes Smartphone mit, sondern ich bekomme es in der Ausstellung.
Du bekommst dort ein Gerät geliehen. Und dann gehst du durch die Räume und kannst immer sozusagen mit dem Smartphone vor dir durch die Gegend rennen, als würdest du alles filmen wollen. Und dann siehst du in deinem Smartphone dann eigentlich die tatsächliche Ausstellung. Und zwar siehst du dann, wie du durch den Dschungel gehst, und dann plötzlich ist vor dir ein Löwe, der dich anbrüllt. Oder dann gehst du durch die Baumgipfel und dann sind dann da Orang-Utans, die dann da ihren Alltag vollbringen. Oder du kannst auch interagieren, dass du dann zum Beispiel irgendwas findest, und wenn du auf deinem Bildschirm das anklickst, was da hinten in der Ecke liegt, dann hast du zum Beispiel einen Samen aufgehoben, einen Baumsamen, und wenn du den jetzt irgendwie irgendwo hinwirfst, dann plötzlich wächst vor dir ein Baum aus dem Fußboden, und dann kannst du sehen, wie so ein Baum in Zeitraffer wächst und so. Das ist schon ziemlich cool gemacht, und das ist halt eine Ausstellung, die fast ausschließlich auf Augmented Reality setzt.
Und warum sagst du, ist da tatsächlich in dem Fall die klare Empfehlung, auf AR zu setzen und nicht auf VR?
Also VR ist hier ein bisschen problematischer, beziehungsweise es gibt, also so wie ich es gesehen habe, gibt es im Bereich Ausstellungen und Museen relativ wenig Virtual Reality auf der Welt, sondern die meisten arbeiten mit Augmented Reality, mhm. was ja auch verständlich ist. Denn man holt die Leute in die Ausstellung, um denen die Ausstellung zu zeigen.
Okay.
So, weil ja meistens dann noch Exponate da sind. Und wenn man denen jetzt eine VR-Brille aufsetzt, dann sind sie ja plötzlich wieder in einer ganz anderen Welt. Das könnten sie auch genauso gut zu Hause machen, doof gesagt. Außerdem haben wir das Problem bei der Virtual Reality, dass es relativ aufwendig ist, vom Handling her. Man braucht relativ viel Personal, weil die Brillen müssen halt geputzt werden, die müssen den Leuten aufgesetzt werden. Wenn die Leute Probleme damit haben, dann sind sie frustriert, deswegen muss immer jemand da sein, der denen hilft. Mhm. Dann braucht man relativ viele Brillen, wenn man einen hohen Durchlauf hat. Also das ist ja auch ein wirtschaftlicher Aspekt. Also wenn dann irgendwie 100 Leute pro Stunde dann durchgehen, dann braucht man halt auch entsprechend viele Geräte. Das ist halt der Flaschenhals bei so einer Ausstellung. Virtual Reality sehe ich zurzeit hauptsächlich in VR-Attraktionen, also irgendwie Jahrmarkt, blöd gesagt, Fahrgeschäfte.
Also in extra Arenen, die dafür geschaffen werden.
Oder Arenen, genau, ja, okay. Also Installationen, die sich dann auch mit VR als Thema selbst beschäftigen. Mhm. Glaube ich, wird sich aber auch ändern, denn zum Beispiel in dem Projekt, von dem wir gerade halbwegs gesprochen hatten,
Du musst aber nachher ein bisschen mehr noch erzählen.
Ja, okay,
pass auf. Du musst was erzählen, dass du zu viel verrätst.
Also es geht darum, dass die Besucher quasi eine Reise um die Welt machen und sie können sozusagen an allen möglichen Stellen der Welt dann erleben, wie es dort aussieht. So. Und da benutzen wir dann Virtual Reality als das Reiseelement, weil man kennt es ja so, dass man sich ins Auto setzt und dann fährt man irgendwo hin oder ins Flugzeug setzt und man fährt irgendwo hin oder ins Schiff setzt und fährt irgendwo hin und so setzen sich die Leute bei uns auf so einer Art Tribüne, setzen die VR-Brille auf und erleben jetzt die Reise an den nächsten Ort und dann, wenn sie dort sind, dann setzen sich die VR-Brille ab und dann können sie im nächsten Raum sozusagen die Ausstellung weitersehen und das funktioniert, glaube ich, zumindest auf dem Papier ganz gut, weil da die VR von Anfang an mit bedacht wurde. Also es ist nicht so, dass wir eine existierende Ausstellung haben und jetzt eine VR mit reinbauen, sondern wir haben eine Ausstellung, die um die VR rundherum gebaut ist.
Und das ist, glaube ich, genau der springende Punkt. Hast du super gemacht. Du hast einiges angedeutet, noch nicht alles erzählt, aber Fortsetzung folgt hier bei uns auf jeden
Definitiv
Fall.
Definitiv nächstes Jahr.
Genau, dranbleiben, ja, also nach der Werbung geht's weiter und so weiter. Aber das ist ja ein interessanter Punkt, an dem wir jetzt gerade angekommen sind. Das heißt ja, wenn ich es richtig verstanden habe, bisher gibt es weltweit Museen, die sind halt da. So, und die haben sich jetzt Gedanken darüber gemacht, wie kann ich meine Ausstellung sinnvoll um digitale Medien erweitern und machen jetzt spielen plötzlich mit Augmented Reality rum, was ja offenbar, wie du beschrieben hast, auch einen ordentlichen Mehrwert hat. Aber heißt das nicht im Umkehrschluss, wenn ich das richtig mitgeschnitten habe, dass es eigentlich in Zukunft eine völlig neue Generation von Ausstellungen und Museen geben wird, weil von Anfang an ganz anders bei der Konzeption und der Umsetzung gedacht wird? Also genau wie du gerade bei unserem Projekt beschrieben hast, also von Anfang an spielt AR und VR eine Rolle und ist nicht irgendwie nachträglich draufgepresst sozusagen.
Genau.
Und das heißt doch plötzlich komplett neue Möglichkeiten, neue Welten, die sich da ergeben.
Denke ich auf jeden Fall. Das sieht man ja auch. Das Projekt da in Singapur, von dem ich gerade gesprochen hatte, das ist ja genau so ein Projekt. Da ist eigentlich die Augmented Reality Idee gewesen und da ist dann eine Ausstellung drumherum gebaut worden. Mhm. Übrigens deswegen wahrscheinlich auch in dem Fall AR, weil Google da maßgeblich mit bei ist und halt ganz viel Augmented Reality entwickelt. Andere, die VR entwickeln, die denken vermutlich zurzeit einfach mehr im Gaming-Bereich oder im Business-to-Business-Bereich. Aber sind noch nicht bei den Ausstellungen angekommen, werden aber garantiert in den nächsten Jahren dazu kommen, dass es auch komplette VR-Ausstellungen gibt, die mehr sind als nur eine Spielhalle.
Hologramme, auch die spielen zukünftig und aktuell in der Museumslandschaft eine immer größer werdende Rolle. Und da hast du ein Beispiel mitgebracht, das ist so beeindruckend und so faszinierend. Wir haben uns das gestern einen Case-Film zusammen angeguckt. Und wir gehen nochmal einen Schritt zurück. Stichwort ist Pepper's Ghost. Das hast du mir aufgeschrieben, soll ich sagen. Dann bin ich in die Steilvorlage für Pepper's Ghost. Also es geht um einen Illusionstrick aus dem 19. Jahrhundert. Deine 2 Minuten jetzt hier knick, knack, lass knacken, alles zu Pepper's Ghost.
Also erstmal muss ich zu den Hologrammen sagen, dass die natürlich ein ganz tolles Medium für Ausstellungen sind und werden auch schon sehr lange benutzt, nämlich schon seit ungefähr dem 19. Jahrhundert in diversen Ausstellungen, Museen, Attraktionen und so. Denn sie haben ganz großen Vorteil zu den anderen Medien, die ich gerade genannt habe, denn man braucht keine Wearables, also man muss keine Technik am Körper tragen, AR-Brille, AR-Smartphone, was auch immer. Beim Hologramm, da stehe ich einfach an der Stelle und sehe genau das, was ich sehen soll. Das ist natürlich schon sehr attraktiv. Mhm. So, und es gibt natürlich unterschiedliche Formen von Hologramm. Die einfachste Form ist der sogenannte Pepper's Ghost-Effekt, der letztendlich eigentlich aus einer Scheibe besteht, in der sich eine Spiegelung befindet. Also so beschrieben.
Kannst du es mal genauer erklären?
Ja, also das erste Mal wurde das so richtig massentauglich benutzt in einem Theater im 19. Jahrhundert. Da sollte ein Geist auf der Bühne sein.
Ja.
Und dann wurde das Theater so umgebaut und so präpariert, dass quasi 2 Bühnen existierten. Eine, die oben war, die man gesehen hat, und eine, die noch unter der offiziellen Bühne war.
Mhm.
Und dann gab es eine Glasscheibe, die schräg war, sodass die Leute vom Publikum aus durch diese schräge Glasscheibe die Handlung auf der Bühne gesehen haben. So, und unter der Bühne, auf der zweiten versteckten Bühne, da hat ein Schauspieler als Gespenst gespielt.
Mhm.
Und die Spiegelung davon haben die Leute so wahrgenommen, als würde es jetzt auf der echten Bühne stattfinden. Und das war natürlich ein Wahnsinnserfolg und unheimlich beeindruckend. Und deswegen hat dann auch der Erfinder oder der es da halt konstruiert hat, Herr Pepper, seinen Namen dafür sozusagen verewigt bekommen. Und diesen Effekt, den kann man ganz wunderbar benutzen. Es gibt ja diese schönen Pyramidentische,
nennt
man das. Da sind quasi so 3 oder 4 Glasscheiben so angeordnet, dass man quasi auf einem Tisch so das Gefühl hat, dass in dieser Pyramide dann halt die Illusion zu sehen ist. Das kann man natürlich auch in groß machen, also zum Beispiel auf Rockkonzerten wird sowas auch benutzt, da arbeitet man dann mit Projektionstechniken.
Hm.
Man braucht aber immer diese schräge Scheibe, diese schräge Spiegelung. Man kann natürlich jetzt bei so einem Rockkonzert nicht irgendwie eine riesen Glasscheibe aufstellen, deswegen benutzt man da dann bestimmte Folien. Das sind Folien, die bestehen aus 3 Schichten und dann kann man auch mit 3D-Effekten arbeiten und so. Aber tatsächlich ein echtes 3D kann man damit nicht machen, denn man braucht eigentlich immer noch eine 3D-Brille.
Mhm.
Und man sieht von jeder Seite quasi immer das Gleiche, weil es ist nach wie vor eine Projektion. Wenn ich rechts sitze, sehe ich die Spiegelung genauso von vorne, als würde ich links sitzen. Also es sieht genau identisch aus von allen Seiten. Wenn ich drumherum gehe, merke ich einfach, dass es platt ist. Das kann ich aber auch, also wenn wir von Projektion reden, ne? Wenn da jetzt ein echter Schauspieler ist, der reflektiert wird, dann habe ich auch einen dreidimensionalen Eindruck.
Klar.
Aber wenn ich einen Monitor dorthin stelle oder ein Beamerbild dort habe, dann ist das natürlich auch nur eine Fläche, die ich sozusagen sehe. Diesen Flächeneffekt kann man aber ein bisschen umgehen. Also man kann sozusagen Fake 3D machen, indem ich das, was sozusagen reflektiert wird, indem sich das dreht und bewegt und viele Bewegungen hat. Weil in dem Moment, wo, nehmen wir mal an, da ist jetzt, es gibt so eine Hologramme auch in Schaufenstern, so als Attraktion nachts, wenn halt sonst nichts los ist. Da ist dann irgendwie ein Model, was sich an- und auszieht.
Ja.
So, und das ist natürlich schon irgendwie interessant. So, wenn dieses Model jetzt einfach nur da so stehen würde.
Also ausziehen.
Ja. Wenn das Model da einfach nur so stehen würde, dann würde man, wenn man drumherum geht, sehen, okay, es ist von allen Seiten immer dasselbe Bild. Aber wenn sie sich halt permanent bewegt und dreht, dann hat man sozusagen weniger Referenz und man sieht, man versteht sozusagen die dreidimensionalen Formen, in dem Fall von dem Model oder von was auch immer dargestellt wird. So, dann hat man schon mal ein Fake 3D. Aber man kann auch ein richtiges 3D erzeugen. Und das ist nämlich eigentlich das Spannende und da gibt es zurzeit, soweit ich weiß, nur einen, der das auch wirklich performen kann oder technisch herstellen kann.
Ja.
Das ist eine Firma in den USA, die das entwickelt haben und das ist eine Wahnsinnstechnik.
Ganz konkret geht es um eine Holocaust-Ausstellung, wo ein Überlebender als Hologramm wahrnehmbar ist. Wir haben eine Szene gesehen, Schulklasse zu Besuch in der Ausstellung. Und die haben den dann Fragen gestellt. Er sitzt vorne als Hologramm und Ja, und antwortet wirklich detailliert auf die Fragen. Der sitzt da ja, hautnah zum Anfassen und zum Erleben als echter Zeitzeuge. Und du hast mir erklärt, die haben, ich weiß nicht, über 2000 Fragen eingesprochen, über 2000 Antworten eingesprochen, also quasi wie so ein Navi, was irgendwie modular dann betextet wurde. Und man sieht bei den Jugendlichen, die Fragestunde da haben, sozusagen, ja, völligen Respekt, totale Ehrfurcht. Und man hat nicht ansatzweise das Gefühl, dass die denken, sie reden mit einem Hologramm, sondern sie sprechen wirklich mit einem echten Menschen. Und das ist unglaublich.
Ja, ja. Und das ist natürlich ich glaube, das kommt durch zwei Gründe. Das eine ist, dass es natürlich ein respektabler Mensch ist, der da vor denen sitzt. Also jeder hat Respekt vor so einem Holocaust-Überlebenden und vor dem, was er zu erzählen hat. Und das zweite ist, dass es eine sehr, sehr beeindruckende Technik ist. Allein davor haben die Jugendlichen, glaube ich, schon Respekt. Die haben, um das halt so authentisch zu machen, diesen Menschen eine ganze Woche quasi gefilmt. Die haben 2000 Antworten von ihm einsprechen lassen. Und wenn man halt ihm eine Frage stellt, dann ist da ein Computer, der über Spracherkennung dann die Frage erkennt und dann die entsprechende Antwort abspielt. Also so kommt dann halt da der Eindruck, dass das ein echter Mensch sei, der wirklich auf dich reagiert und mit dem du interagieren kannst.
Du kannst jetzt ein bisschen mehr noch zur Technik sagen, wie das produziert wurde. Ziemlich spannend, aber wie machen die das?
Also es ist relativ aufwendig. Ich versuche es ganz einfach zu erklären. Ja. Das Wichtige ist erstmal, dass man die Person vor einem Greenscreen hat, also weiße, grüne Fläche, vor der er sitzt, dass man es nachher gut rausschneiden kann. Dann muss diese Person absolut schattenfrei ausgeleuchtet sein. Dafür wird dann so, das sieht aus wie so ein riesiges Iglo, so ein 3 Meter großes Iglo, und da sind hunderte von kleinen LED-Lampen, die von allen Richtungen auf dieses Objekt, auf die Person leuchten, und dadurch ist er absolut identisch von allen Seiten ausgeleuchtet. Dann werden 30 Kameras im Kreis aufgestellt, also oder im Halbkreis. Das heißt also, der wird synchron von sozusagen einer kompletten Hälfte.
Okay, aber wir haben 180 Grad Abdeckung.
Wir haben nur 180 Grad, genau, wichtig zu sagen. Wir können auch nicht um das Hologramm rumgehen, sondern wir können nur in den vorderen 180 Grad gehen, nachher, wenn es fertig ist. Wir können aber, wenn wir uns später um das Hologramm herum bewegen, können wir ja mehr sehen als nur diese 30 Bilder sozusagen. Wir haben ja alle Zwischenstufen dazwischen auch. So. Das heißt also, jetzt müssen wir die Daten so aufbereiten, dass wir feinere Abstufungen haben. Das heißt, da wird mit Morphing-Technik gearbeitet. Das heißt also, aus der ersten Kamera werden alle Zwischenbilder berechnet, die zur zweiten Kamera führen. Das ist, muss man nicht verstehen. Das Entscheidende ist,
ich bin beruhigt.
Das Entscheidende ist, am Ende haben wir daraus 200 unterschiedliche Bilder berechnet. Ja, okay. Das heißt also, jetzt haben wir 200 Abstufungen, und wenn das Hologramm jetzt projiziert wird, dann haben wir wirklich 200 Beamer, die im Halbkreis aufgestellt sind. Also das ist wirklich viel. 200 Beamer, das sind relativ herkömmliche Beamer, aber die sind halt alle komplett synchron geschlossen, sind alle miteinander komplett verbunden, sind in so einem Halbkreis angeordnet, und die projizieren alle auf eine bestimmte Mattscheibe, also so eine Folie ist das. Wenn die alle perfekt eingestellt sind, dann hast du quasi ein Matschbild auf dieser Folie, also weil du ja 200 Bilder aus 200 Perspektiven siehst. Diese Folie ist jetzt aber speziell. Man kennt das vielleicht noch von früher, diese Wackelbilder, das sind diese kleinen Karten.
Da komme ich wieder ins Spiel, die kenne ich.
Willst du beschreiben, wie sie funktionieren?
Man hat eine Wackelkarte, und dann kann man die Perspektive sozusagen dadurch ändern oder ein anderes Bild erzeugen, indem man mit der Karte wackelt. Oder wenn ich mir die Karte von links angucke, sieht sie anders aus und habe ein anderes Motiv drauf, als wenn ich sie von rechts angucke. Ich habe bis heute nicht verstanden, wie es funktioniert, aber ich wusste, heute ist ein wichtiger Tag, auch dieser Tag macht Sinn, und du erklärst mir jetzt, wie die Wackelkarten funktionieren.
Ja, gerne. Letztendlich ist auf der auf der Wackelkarte findest du eigentlich ganz viele kleine Dreieckstrukturen. Also da sind ganz viele, wenn man so mit dem Finger rüber geht, dann merkt man, dass es so rau ist. Und wenn du sozusagen horizontal rüber gehst, also von links nach rechts, dann merkst du, dass unter deinem Finger machst. Wenn du aber hoch und runter gehst, dann merkst du, dass es glatt ist. So, dadurch merkst du, dass da ganz viele Rillen sind. Und diese ganzen Rillen bestehen letztendlich aus kleinen Dreiecken. Wenn du jetzt von der linken Seite siehst, rauf guckst, dann siehst du immer die linke Seite von diesem Dreieck, von dieser Pyramide. Ah. Wenn du von der rechten Seite guckst, siehst du die andere Seite. Und unter dieser dreidimensionalen Struktur sind jetzt zwei Bilder. Das ist immer so Streifen. Also es ist immer das linke Bild, rechte Bild, linke Bild, rechte Bild, linke Bild, rechte Bild. So als Streifenmuster. So, und diese kleine Pyramide ist quasi wie eine Linse. Die bricht das Licht. Das heißt also, du siehst von der einen Seite immer nur die Streifen von dem einen Bild und von der anderen Seite siehst du immer nur die Streifen von dem anderen Bild.
Und diese Technik wird jetzt sozusagen digital übertragen auf diese Hologrammtechnik, die du gerade beschrieben
Ganz
hast.
Ganz genau. Und das Besondere an der Folie, auf der jetzt diese 200 Beamer-Bilder kommen, ist, dass diese Folie so funktioniert wie eine Wackelkarte, nur dass sie statt zwei Strukturen 200 hat. Das heißt also, wenn ich jetzt um diese Leinwand drumherum gehe, mich in dem vorderen Halbkreis drumherum bewege, dann sehe ich immer ein anderes Bild und zwar immer nur genau ein Beamer-Bild mit meinem einen Auge. Mit dem anderen Auge sehe ich dann schon wieder, weil ich ein Stückchen weiter bin, ein anderes Beamer-Bild. Also zum Beispiel sehe ich mit dem linken Auge Bild Nummer 140 und mit dem rechten Auge sehe ich dann Bild Nummer 146 oder sowas.
Und wie immer an dieser Stelle die Frage, kannst du den Satz bitte nochmal aufschreiben, damit auch ich das dann Nein, ich glaube, ich habe es verstanden. Inhaltlich gesehen, Tim.
Warte mal.
Ach so, sorry. Ja, bitte.
Das Besondere dabei.
Warte, ich habe noch eine Frage. Tim, was ist das Besondere dabei?
Das Besondere an dieser Hologrammtechnik ist, dass du wirklich drum rumgehen kannst. Und wenn du rechts davon stehst, dann siehst du auch sozusagen die linke Hälfte der Person, die da im Hologramm ist. Und wenn du auf links stehst, siehst du die rechte Hälfte. Du hast also einen echten unterschiedliche Blickrichtung. Während bei Pepper's Ghost sehe ich auf der rechten Seite, wenn ich dort stehe, genau dasselbe Bild, als wenn ich auf der linken stehen würde.
Was heißt das jetzt inhaltlich? Also in dem Fall des Museums und der Holocaust-Überlebende, der dort filmisch gezeigt wurde im Hologramm. Das heißt ja, man kann plötzlich Geschichte erlebbar machen, man kann Geschichte sozusagen konservieren bis in alle Ewigkeit. Völlig neue Dimensionen, die da plötzlich zutage treten, ne?
Genau, das ist letztendlich, der Effekt ist genau der gleiche, als würdest du dasselbe in der Virtual Reality machen. Du kannst das Ganze ja, du kannst ja mit derselben Aufzeichnungstechnik ja auch einen Film machen, den du dir in einer VR-Brille anguckst. Aber dieser Beamer, diese 200 Beamer, diese Folie und so, das kannst du irgendwo hinstellen und dann können sich alle Leute drumherum das angucken, ohne irgendeine Brille aufzusetzen. Und das ist der große Vorteil von Hologramm und auch gerade von dieser Hologrammform. Du kannst es verwenden, ohne den Leuten irgendwas auf die Nase setzen zu müssen.
Dann haben wir noch das Thema Full Dome. Also das kommt ja ursprünglich sozusagen aus dem Planetariumsbereich, die kleine Variante. Wir holen quasi einen eigenen Kosmos, ein eigenes Planetarium zur visuellen Darstellung rein in eine Ausstellung oder in ein Museum. Und da gibt es mittlerweile ganz spannende Full-Dome-Varianten, mit denen man arbeiten kann.
Genau, also ein Full-Dome ist ja letztendlich eigentlich nur eine Halbkugel, die über einem sich befindet und Planetarium haben ja seit über 10 Jahren auch schon mehr als nur kleine Punkte da drauf, die Sterne irgendwie darstellen, sondern die haben ja mit Beamer-Techniken echt coole Sachen. Also ich habe ja hier Connections zum Hamburger Planetarium und wie die haben mir gezeigt, wie es da halt auch hinter den Kulissen aussieht, wie das alles benutzt wird, die Server da und so. Also es ist der Hammer, was die können.
Hast du Tränen in den Augen, ein ne? Ein kleines schon, Tränchen, ja.
Ja, ein bisschen schon. Es bringt einfach Spaß zu sehen, was das Potenzial ist, was ja auch echt noch gar nicht ausgeschöpft wird, was die schon können. Letztendlich wird aber, wenn wir es mal jetzt irgendwie relativ einfach sehen und jetzt von irgendwelchen Echtzeitanimationen absehen, kann man da ja eigentlich jeden 360-Grad-Film drauf abspielen. So, das bringt uns natürlich jetzt in den Bereich, dass wir wieder die echte Welt darstellen. Also wir zeigen jetzt nicht irgendwie eine Simulation, so könnte es irgendwo auf der Welt aussehen, sondern wir können jetzt in der Ausstellung eine Szene aus dem Regenwald zum Beispiel auf die Kuppel projizieren. Und wenn du einfach in so einer Kuppel drin stehst, dann hat man echt schon ein geiles Gefühl, blöd gesagt. So, ja. Es ist einfach nur
cool, ja.
Ja. Ob man es denn jetzt wirklich mit realem Inhalt bespielt oder nicht oder einfach nur als Attraktion nimmt, das ist natürlich dann immer Frage der Ausstellung. Aber es gibt durchaus so Restaurants und so auch, die sowas benutzen. Da sitzt du einfach unter einer Kuppel und oben werden einfach irgendwelche Urwaldszenen und andere Szenen gezeigt. Die Kuppel, die nach oben ist, die hat natürlich ein erzählerisches Problem und damit kämpft natürlich eigentlich jeder, der ein Planetarium zum Beispiel bespielt, also mit mehr als nur einem Himmel.
Inwiefern?
Alles, was du sehen willst, ist über dir. Das heißt, eigentlich hast du immer eine Nasenlochperspektive, wenn du Personen darstellst. Wir haben zum Beispiel mal überlegt, Unterwasseraufnahmen zu machen fürs Planetarium. Da ist einfach das Problem, das, was halt im Meer interessant ist, ist entweder auf dem Boden, weil die Tiere unten auf dem Boden sind, oder ist vor dir oder halt ein Teil über dir, aber irgendwie ist immer was weggeschnitten, nämlich die untere Hälfte. Was kann man sich natürlich jetzt behelfen, indem man zur Erzählung sozusagen die ganze Kuppel ein bisschen dreht, also den Inhalt dreht, dass wenn du also auf deinem Stuhl sitzt oder liegst, dann guckst du quasi nach schräg vorne mit der Kamera so, also dass sozusagen dein echtes Oben quasi ein bisschen hinter dir ist, so, aber das sind auch alles Notlösungen. Deswegen würde ich in Ausstellungen eigentlich eine Kuppelprojektion, die nach oben geht, eher dafür sehen, dass man Stimmung erzeugt, dass man sekundäre Inhalte zeigt. Also wenn du unten Exponate hast, Monitore hast und so, dann werden sie wird die Kuppel so bespielt, dass es sozusagen eine Ergänzung ist. Oder man macht etwas, das man auch schon häufiger mittlerweile sieht, dass die Kuppel sozusagen anders angeordnet ist.
Also, das heißt
was? Dass sie nach vorne angeordnet ist. Also wir haben jetzt kein Dome, also keine Halbkugel, die sozusagen nach oben gerichtet ist, sondern eine Halbkugel, die nach vorne gerichtet ist. Und ich stelle mich da jetzt quasi hin, davor. Ich stelle mich davor, nicht darunter, sondern davor. Und jetzt habe ich sozusagen wie einen riesen Flat-Screen, der um mich herum gebogen ist.
Oder also, der gewölbt ist, genau.
Ja. Das heißt also von ganz links bis ganz rechts sehe ich alles. Oben und unten ist die Kuppel meistens abgeschnitten, weil das aus praktikablen Gründen nicht funktioniert. Aber jetzt kann ich zum Beispiel vor mir dann ein Bedienpanel haben und darauf kann ich dann den Content auswählen und dann kann ich auf der nach vorne gerichteten Kuppel quasi Inhalte sehen, so wie ein riesen Panorama-Screen. Das ist auch ein ganz geiler Effekt. Ist dann aber sozusagen nicht mehr Deko, sondern dann ist das eigentlich schon wirklich ein Ausstellungsstück, das für sich steht.
Und bei einer solchen Kuppel auch da der Vorteil, ich muss kein eigenes Device mitbringen, ich muss kein Variable haben, sondern ich bin einfach da, wo ich bin und habe dieses immersive Gefühl, ohne dass ich ein Handwerkstool dafür mitbringen muss.
Genau, ganz genau. Und wenn man diese ganzen Medien miteinander kombiniert, dann hat man einen Effekt, der nicht zu unterschätzen ist. Die Leute haben immer, also wenn man jetzt durch eine Ausstellung geht und ständig das Medium wechselt, mal hat man eine Kuppel oben, mal hat man eine Kuppel vor sich, dann hat man ein Hologramm, dann hat man eine Augmented Reality, dann hat man eine und so weiter, dann werden die Leute sozusagen bei Laune gehalten. Also wenn man dasselbe Medium immer und immer wieder benutzt, dann ist es ein bisschen langweilig, aber wenn man ständig einen Medienwechsel hat, dann bleiben die Leute quasi wach. Also das weiß man ja auch, wenn man irgendwie im alten Museum ist, das irgendwie noch so wie früher funktioniert hat, dann ist ein Ausstellungsstück neben dem anderen und dann irgendwann denkst du so, jetzt habe ich jetzt aber das schon oft genug gesehen. Die modernen Ausstellungen, jetzt abgesehen von denen, die Augmented und Virtual Reality benutzen, die haben ja auch schon immer versucht, dann irgendwie Filme mit einzubinden oder Interaktionen einzubinden, dass man irgendwas bewegt und dann bewegt sich was anderes oder man drückt auf einen Knopf und irgendwo leuchten Lampen auf und so. Das sind ja auch letztendlich diese Versuche, durch unterschiedliche Medien die Aufmerksamkeit zu halten. Und mittlerweile mit den immersiven Medien haben wir so viele unterschiedliche Formen, dass wir quasi eigentlich eine komplette Ausstellung nur über immersive Medien machen könnten oder zumindest extrem anreichern können.
Und was für ein wundervolles Schlusswort. über verschiedene Medien, Einsatz von Medien, die Aufmerksamkeit zu halten. Denn, Tim, was soll ich sagen? Die Zeit rast davon. Wir sind schon wieder 40 Minuten am Reden und ich könnte dir stundenlang noch weiter zuhören. Aber nützt ja nichts, es geht ja weiter. Also das, unser Podcast heute zum Thema immersive Medien in Ausstellungen und Museen. Wir können mal kurz zusammenfassen. Es gibt die Variante Hologramm. Mega spannend, habe ich gehört. AR-Anwendung, auch mega spannend, eigentlich alles mega spannend. Mach du kurz die Zusammenfassung. Fazit für den heutigen Tag.
Virtual Reality in Ausstellungen ist relativ wenig zurzeit, kommt aber und vor allen Dingen, man muss eher eigentlich das Ausstellungskonzept drumherum entwickeln, während Hologramme, Augmented Reality Techniken eigentlich in existierende Ausstellungen integriert werden können, relativ einfach. Da gibt es auch mittlerweile sehr, sehr viel schon auf der Welt. Und Kuppelprojektionen sind auch ein interessantes Medium, aber hier hat man quasi das Problem, dass man in eine existierende Infrastruktur eigentlich eine Kuppel einbauen muss.
Aber ich habe gelernt, also ganz klar, der Trend wird in den nächsten Jahren sein, es gibt spezielle Ausstellungen, die komplett auf AR, Mixed Reality oder VR basieren werden, also wo eben die digitalen Medien nicht nachträglich draufgepropft werden, sondern von vornherein Bestandteil dieser Ausstellung sind. Und da schließt sich der Kreis, auch das wird uns in 2018 definitiv beschäftigen mit einem Projekt, von dem wir dann hoffentlich mehr verraten können, als Tim das heute gemacht hat. Können wir das so sagen?
Ich denke, das können wir so sagen. Ich weiß nicht, ob wir dieses Jahr noch eine weitere Folge schaffen. Aber ja, klar. Auf jeden Fall,
ja. Nee, warte mal, jetzt haben wir 19. Heute ist der 19. Dezember.
Wir versuchen es noch, aber auf jeden Fall kann ich sagen, wir haben schon ziemlich viele Interviewgäste fürs nächste Jahr.
Ja, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Wir können nämlich einen kurzen Ausblick machen auf Anfang 2018. Spannende Gäste. Wir haben unter anderem wundervollen Besuch von Christian und ihrem Team von Into VR. Das ist dieses wundervolle Team aus Berlin, die gerade einen tollen Reporterpreis bekommen haben für eine völlig neue Art des Journalismus, 360-Grad-Journalismus. Es geht dort um das Thema Stasi, werden viele von euch wahrscheinlich mitbekommen haben, und die kommen, ich habe nämlich, Johann hat mir gerade eine Mail weitergeleitet, die werden tatsächlich, also entweder machen wir es über Skype oder sie kommen zu uns nach Hamburg, auf jeden Fall werden sie da sein. Da freuen wir uns total drauf, das ist lieb, liebe Christiane plus Team, dass ihr bei uns sein werdet. Dann werden wir Ricarda zu Gast haben. Ricarda kommt aus einem 360-Grad Filmteam vom WDR, die ein sehr spannendes Projekt gemacht haben rund um die Anschläge in Paris. Dazu dann auch im Januar mehr, also das sozusagen aus dem Bereich 360-Grad Videojournalismus. Tolle, spannende Projekte, die wir hier bei uns dann in der Sendung haben werden. Und wir werden, da weiß ich nicht genau, ob wir schon eine Rückmeldung bekommen haben, über das Projekt sprechen, Speicherstadt in Hamburg, großes Google-Projekt, zusammen mit einer Hochschule, dessen Namen ich gerade vergessen habe, aber auch auf jeden Fall, Johann hat angefragt, ob die zu uns in die Sendung kommen. Also, ihr lieben Leute, ihr werdet oder ihr merkt, uns gehen die Themen bei Immersiv überhaupt nicht aus. Wir laufen jetzt gerade so richtig warm. Vierte Folge haben wir jetzt produziert und ich finde, es macht total Spaß, Tim.
Ja.
Also das ist schon,
Und fühlt sich auch irgendwie schon ziemlich vertraut an, jetzt das Mikro, nach der nur vierten Sendung, muss ich schon sagen.
Und für alle die es gab nämlich Mails und besorgte Nachfragen, ob wir für Tim mittlerweile einen Stuhl besorgt haben, der auch seine passende Körpergröße hat, dass er nicht mit seinen Schuhen über den Boden schweben muss. Wir können noch ein Foto hinterher schicken. Also Tim sitzt hier, also alles gut. Bist gut aufgehoben. Insofern, wir freuen uns auf 2018 und haben ja gestern nochmal festgestellt, das wird ein mega spannendes Jahr werden. Also so viele Optionen, die man hat, und so viele tolle Möglichkeiten, so viele Projekte. Das ist, irgendwie ist das sehr sinnvoll, was wir machen. Cool. So, die berühmten letzten Worte. Hast du was zu sagen? Grüße an Mama oder frohes neues Jahr und so weiter schenken wir uns auch.
Ja.
Vielen Dank, dass ihr uns weiter folgt. Immersiv, der Podcast. Wir sind auf Soundcloud. Wir sind auf Spotify mittlerweile auch schon. Nee, da arbeiten wir dran. iTunes, genau.
Kommt alles noch.
Ja. Allerletzte Frage. Die ganzen Themen, die wir heute besprochen haben, können wir das irgendwie noch in eine Linksammlung packen, die wir auch dann online stellen bei uns auf der Facebook-Seite, damit die Leute auch ein bisschen Bewegtbild und Inhalte da.
Ja, in den Beschreibungen werden wir dann noch ein paar Links mit reinstellen.
In diesem Sinne, schönen Tag. Und wir sind immer noch auf der Suche nach den berühmten letzten Worten. In Hamburg sagt man Tschüss, wurde uns gesagt, es ist zu langweilig, das ist irgendwie zu abgedroschen, fällt dir was ein?
Ich habe auch ehrlich gesagt noch nicht nachgedacht, das fällt mir immer am Ende so einer Sendung ein. Also falls jemand von euch eine Idee hat, dann gerne eine Mail an uns und dann.
Denn wir sind immersiv, take care, whatever you do, wherever you are, auch bescheuert, ne?
Nee, ist doof.
Aber nicht rausschneiden, lass drin.
nein.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.